Hallo, hier ist Bildungsblick. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Ausgezeichnet, wo Visionen den Schulalltag gestalten. Der Deutsche Schulpreis. Ausgewählte Schulen stellen sich vor. In jeder Folge besuchen wir eine Schule, die mit besonderen Projekten, Ideen und Engagement überzeugt. Heute lernen wir die Dr. Georg-August-Sinn-Schule in Grudensberg kennen und erfahren, was sie so einzigartig macht.
Ich fände es super schön, wenn Sie so erstmal so zum Warming up so einen kleinen Pitch geben könnten über das Konzept Ihrer Schule. Also jetzt nicht lang und breit, sondern einfach so, dass wir einfach mal erstmal so ein paar Stichpunkte haben, dass wir wissen, worum es geht.
Ja, also die Grudensberger Gesamtschule oder Dr. Georg-August-Sinn-Schule, benannt nach dem ersten hessischen Ministerpräsidenten, ist eine kooperative Gesamtschule mit 650 Schülern. Und wir sind, das gibt es in Hessen als besonderen Status, eine pädagogisch selbstständige Schule. Und da komme ich auch auf unser Konzept. Wir haben damals ein Konzept eingereicht, was wir jetzt im zweiten Schritt nochmal für die höheren Jahrgangsstufen 8 bis 10 eingereicht haben. Und dort geht es darum, dass wir das individuelle Lernen möglichst gesteuert, also flankiert mit Hilfestellungen, ermöglichen und das soziale Lernen als einen der Hauptbausteine herausstellen wollen.
Sehr schön. Das ist genau auf den Punkt gebracht. Ich habe mich natürlich auf dieses Gespräch mit Ihnen vorbereitet und was mir total ins Auge gesprungen ist und ich eben total toll finde, ist der Begriff des Lernleuchtens. Jeder ist dazu bestimmt zu leuchten. Da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich diesen Satz sage, auch wenn ich den jetzt bei Freunden gestern vorgebracht habe. Das ist einfach eine ganz tolle Sache, finde ich. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Begriff des Lernleuchtens zu konzipieren?
Ja, das war eigentlich schon vor Corona oder vor Einführung des Konzeptes. Man muss dazu sagen, wir haben im Sommer 21 angefangen, also auch mit Pandemie und ganz vielen Videoformaten, um Eltern zu informieren, wie bei uns zukünftig Schule geschehen soll. Mhm. Und dort haben wir immer mal so Werbegeschenke kreiert, also auch mit dem Namen der Schule drauf und so weiter. Und da sind wir darauf gekommen, auf Kugelschreiber, die aus ehemaligen Plastikflaschen gefertigt werden, vorne drauf Lernleuchten zu schreiben. Und dieser Begriff, der ist ja so zweideutig ein bisschen. Ne? Du bist vielleicht eine Leuchte, ist ja eher negativ konnotiert. Und ich wollte aber unbedingt, dass wir diesen Begriff umdeuten. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir es machen? Und da ist dieser Begriff Lernleuchten entstanden. Und dann haben wir den übernommen auf unser Konzept. Also der Begriff war vor dem Konzept da und er hat uns selbst so gut gefallen. Und immer mal wieder verschenken wir einzelne Kugelschreiber, die mal Plastikflaschen waren, an Leute. Und dann ist es aber nicht so, dass jetzt die Stifte leuchten, wie manche denken, sondern das ist eher so ein Zeichen dafür.
Mhm. Sehr, genau. Sehr schön. Ja, also es ist einfach, regt auch zum Nachdenken an, ne? Was sich hinter diesem Begriff wohl verbirgt. Und wir kommen ja nachher auch noch auf Ihre Lernleuchten in der Schule, was sich ja auf Personen bezieht. Ja, Sie haben vorhin ganz hervorgehoben, wie wichtig Ihnen einfach die Sozialkompetenz Ihrer Schüler ist. Was mir aufgefallen ist, ist dieses eigenverantwortliche Lernen, was ja einen sehr hohen Stellenwert in Ihrem Konzept hat. Und meiner Meinung nach ist es das Beste, was einem Schüler passieren kann, wenn er eigenverantwortlich für sein Tun, für sein Lernen, ja, sich auf den Weg begeben darf. Und wenn das auch von der Schule so gewollt ist. Also vorhaben das wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen, aber vielen, muss ich jetzt sagen, ohne jetzt das eigene Nest beschnitzen zu wollen, fällt es immer noch schwer, dem Schüler wirklich ganz viel zuzutrauen. Man denkt immer, man müsse ihn einfach auf dem Weg mehr oder weniger ganz stark begleiten. Dazu braucht es natürlich ganz viel Vertrauen, auch ein wichtiger Begriff, den ich finde, den man in Schüler stecken muss. Und ich finde, es ist ein riesengroßer Schritt, den Sie da gemacht haben. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, unser Konzept, so habe ich es verstanden, funktioniert eigentlich nur, wenn wir diese Eigenverantwortung für das Lernen an die Schüler geben und wir auch wirklich das Vertrauen in die Schüler setzen?
Ja, das ist, das ergibt sich natürlich aus diesem Begriff des individualisierten Lernens, oder wir haben es eigentlich passgenaues Bildungsangebot genannt. Wenn Schüler an verschiedenen Stellen in Fachmathematik arbeiten, in verschiedenen Einheiten, weil der eine Schüler vielleicht total schnell ist oder die andere Schülerin total langsam ist, oder in Englisch oder in Deutsch, das sind jetzt diese Fächer, die das vorrangig betrifft, dann kann ich als Lehrer das nicht immer kontrollieren. Ich kann da nicht in einem 25er, 28er Setting kontrollieren, wo der einzelne Schüler steht und ob er ordentlich arbeitet. Und deswegen muss ich weg von diesem immer einen Überblick haben über meine Schülerinnen und Schüler und was sie gerade tun, muss ich dahin kommen, dass ich an der Haltung arbeite. Also an der Haltung im Sinne von, ich nehme meine Eigenverantwortung sehr ernst und ermögliche auch, indem ich ihnen, den Schülern, Vertrauen entgegenbringe, dass sie auch freier arbeiten können, selbstwirksamer werden vielleicht. Also das ist das ganz große Ziel, dass sie für sich auch merken, wo es gut läuft oder wo sie merken, sie haben Probleme mit der Struktur, mit der Selbststrukturierung, um dann auch zu sagen, hier an der Stelle brauche ich Hilfe. Und damit wir das auch wirklich begleiten können, denn auch selbstständiges Arbeiten oder Selbstorganisation muss man gut begleiten, hat bei uns jeder Schüler, jede Schülerin ein Coaching, 15-minütiges Coaching-Gespräch pro Woche mit der Lernbegleiterin oder dem Lernbegleiter. Das sind sozusagen die Klassenlehrer. Und damit der Lernbegleiter oder die Lernbegleiterin das auch in der Woche stemmen kann, haben bei uns die Lerngruppen, / Klassen, nur noch 15 Schülerinnen und Schüler, 14 bis 16, aber in der Regel 15, wenn es irgendwie geht. Und dann hat man 15 mal 15 Minuten Coaching-Gespräch als Klassenlehrer oder, wie gesagt, Lernbegleiter. Und das hat man im Stundenplan als 5 Unterrichtsstunden dann stehen. Dann hat der Schüler praktisch immer um 9 Uhr in seinem Stundenplan ein Coaching-Gespräch mit seinem Lernbegleiter. Was natürlich ausfällt, wenn einer von beiden nicht da ist. Genau. Und so muss man sich das vorstellen. Der nächste Schüler hat dann um 9.15 Uhr sein Coaching-Gespräch mit dem Lernbegleiter oder der Lernbegleiterin und so weiter.
Jetzt versuche ich mich gerade rein zu versetzen in die Schüler, mit denen ich das so zu tun hatte in früheren Zeiten. Auch, es muss ja auch gelernt werden, aus seinem Coaching was mitzunehmen. Dies anzunehmen, was mir da gesagt wird. Also im Prinzip ist ja so eine Schülerhaltung eine andere. Und was haben Sie da für Erfahrungen? Also können die das gut umsetzen, was ihnen da gesagt wird? Oder ist das einfach 15 Minuten, wo man dann im Nachhinein als Coach sagt, Mensch, ist vielleicht doch nicht so angekommen?
Also es ergibt sich relativ schnell im Jahrgang 5, dass die Wichtigkeit dieser Coaching-Gespräche für die Schülerinnen und Schüler spürbar wird. Manche kommen sogar, wenn sie krank sind, trotzdem wegen des Coaching-Gesprächs in die Schule oder nur für das Coaching-Gespräch. Oder kommen zur Lehrerin und sagen, hier, letzte Woche waren Sie krank, können wir das nicht nachholen? Und in diesem Coaching-Gespräch, wo wir die Lehrer übrigens auch schulen, mit einer eigens entwickelten, mit einem Coach entwickelten Fortbildungsreihe, da werden natürlich Ziele formuliert. Und dann wird auch geguckt, na, was war dein Ziel für die vergangene Woche, was hat geklappt und was hat nicht geklappt und warum hat es geklappt und warum hat es nicht geklappt. Und da folgt dann ja was Neues raus. Oder man sieht, jemand drückt sich vor dem Fach Englisch, denn die können auch selber entscheiden, ob sie jetzt den Schwerpunkt auf Mathe, Deutsch und Englisch legen. Und wenn man merkt, oh, der hat die ganze Woche kein Englisch gemacht, dann muss ich ja vielleicht als Lernbegleiter da ein Ziel vereinbaren, was in der kommenden Woche passiert. Oder wenn ich merke, der Schüler oder die Schülerin hat große Probleme, das Ziel einzuhalten, dann muss ich mir überlegen, okay, gemeinsam mit dem jeweiligen Lernenden muss ich mir überlegen, wie wir gemeinsam ein Ziel formulieren können, das dann einlösbar ist. Das muss man ja auch lernen. Und je früher man damit anfängt, nämlich in der fünften Klasse bei uns, umso besser ist das. Aber es ist wie in jedem System, es gibt Schüler, die schaffen es einfach nicht. Und das ist ja bei Erwachsenen genauso.
Richtig, ja. Dann komme ich schon zu dem nächsten Gebiet, was mir gerade in der Bewerbung für den Deutschen Schulpreis aufgefallen ist, nämlich dieses Prinzip, was ich vorhin auch kurz angesprochen habe, dass die individuelle Förderung und die soziale Integration und die Stärkung der persönlichen Entwicklung für Sie auch mit oberste Priorität hat. Welches dieser vier, die ich eben genannt habe, meinen Sie, trägt am meisten bei dazu, dass Ihre Schülerinnen und Schüler diese Erfolge haben und ihr Schulprinzip tragen können? Oder ist es einfach die Summe aller Teile, wie es ja überall eigentlich ist?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass eine Kombination aus allen Teilen ist, die aber nur wirksam wird, wenn wir erstens dieses Vertrauen in Schülerinnen und Schüler entgegenbringen. Natürlich wird Vertrauen auch enttäuscht. Das ist ganz normal in so einem System wie dem Bildungssystem. Aber es wird vielfach auch total gewürdigt. Und wenn 20% es enttäuschen, mein Vertrauen, und 80% nicht enttäuschen, dann wehre ich mich einfach dagegen, dass wir Regeln fester ziehen oder verändern, um jetzt irgendwie Schlupflöcher zu schließen oder so, sondern wir müssen an der Haltung der einzelnen Schülerinnen und Schüler arbeiten. Aber grundsätzlich hat es auch was mit der Haltung der Lehrkräfte zu tun. Wie begegne ich den Schülerinnen und Schülern? Und immer wieder kommen wir, merke ich auch bei uns, wir dahin, dass wir überlegen, müssen wir jetzt wieder noch eine Regel einziehen oder müssen wir das Vertrauen einschränken? Und ich glaube, nein, das ist falsch. Es wird immer Leute geben, die ein Schlupfloch finden. Auch das ist wie in der großen, weiten Welt aller Erwachsenen, in der Wirtschaft und sonst wo. Wir müssen einfach den weiterhin die fördern, die dieses System einfach für sich entdeckt haben, dass sie daran wachsen können. Und die Kombination aller Teile ist natürlich der Matchwinner sozusagen, aber der Gamechanger an sich ist dieses Coaching. Also die Coaching-Gespräche haben sich für uns als Gamechanger herausgestellt.
Nochmal ganz kurz der Begriff, weil der mir auch so wichtig ist, die Stärkung der persönlichen Entwicklung des einzelnen Schülers. Auch das ist etwas, was sich bestimmt in der Normalschule jeder Kollege vornimmt. Aber wie Sie schon sagten, in einem Setting 25 bis 28 Schüler bin ich da eigentlich relativ verloren und stehe auf verlorenem Posten. Haben Sie da Erfahrungen jetzt in Ihrem Konzept, wie man dem gerecht werden kann, dass man sagt, ja, ich habe jeden Schüler im Blick und achte darauf, dass ich auch etwas für seine persönliche Entwicklung tue?
Ja, wir haben in den Jahrgängen 5 und 6 ein Fach einstündig eingeführt, das heißt ganz stark, also GAZ als Großbuchstaben, so wie das Kürzel unserer Schule ist. Deswegen ganz stark. Und es geht auch darum, dass man Schülerinnen und Schüler stark macht in konfliktträchtigen Situationen, dass sie resilienter sind oder resilienter werden, dass sie sich selbstwirksam fühlen können, Selbstwirksamkeit entdecken, Verantwortung übernehmen, Konfliktgespräche führen. Solche Dinge werden dort thematisiert. Und im Jahrgang 7 mündet das in den Verantwortungsjob, in dem sie rausgehen in die Gemeinde oder in die Gemeinden und in Institutionen wie der Kirche, in Grundschulen, in Kindergärten, in der Freiwilligen Feuerwehr, in Sportvereinen und so weiter ein Ehrenamtsangebot anbieten. Das kann gehen von der Fußball-AG in der Grundschule, die sie für Grundschüler anbieten, bis hin zum Aufräumen des Geräteraums. Wenn sie eh in der Freiwilligen Feuerwehr sind, räumen sie einmal in der Woche den Geräteraum auf. Oder sie begleiten eine Kindergottesdienstfreizeit in der Kirche oder arbeiten dort mit und so. Also das ist auch nicht an den Wochentag gebunden. Und das soll einfach helfen, oder den Blick darauf schärfen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, was man selbst vielleicht bekommen hat. Und wenn nur ein Schüler irgendwo hängen bleibt und seinen Job weitermacht, wir haben einen Schüler im Geschichtsverein, der sich da super engagiert, weil er da ein Faible für entdeckt hat und dort jetzt weiter mitarbeitet, dann ist das doch großartig. Und einfach diese Erfahrung machen, dass man die Gesellschaft unterstützt, indem man sich ehrenamtlich engagiert. Das ist uns ganz wichtig.
Mhm. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr toller Ansatz. Gefällt mir sehr gut. Einfach Schule und Gesellschaft, dass das einfach eins ist und dass es ein Geben und Nehmen ist. Das finde ich wunderbar. Und nicht Schule irgendwas ist, was außen vor steht. Und irgendwann wird man in die Gesellschaft entlassen und weiß aber eigentlich gar nichts über sie. Das finde ich einen wunderbaren Ansatz. Gut, dann komme ich zu meinem nächsten Begriff, über den ich gestolpert bin und unter dem ich mir so gar nichts vorstellen kann. Das ist dieses Graduierungskonzept Lernbegleiter und Durchstarter. Können Sie mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, was damit jetzt gemeint ist und was ich mir in der Praxis darunter vorzustellen habe?
Also erstmal Lernbegleiter sind natürlich die Lehrkräfte.
Ja.
Genau, aber die Schüler, die können verschiedene Stufe einnehmen oder bekommen. Wenn sie herkommen zu uns an die Schule, sind sie alle Starter. Und es gibt für Starter gewisse Rechte, aber es gibt auch Pflichten. Wenn sie sagen, sie möchten gerne noch mehr Rechte haben, aber auch mehr Pflichten einhalten, dann können die Schülerinnen und Schüler Durchstarter werden. Dort erweitern sich dann die Rechte, aber auch die Pflichten. Und dann geht es weiter mit Sprinter, wenn man noch mehr Rechte haben möchte. Und dann wäre perspektivisch, aber das haben wir noch nicht, dann gibt es noch Champions. Und der Gedanke dahinter ist, dass diejenigen, unabhängig von der schulischen Leistung, also da geht es um soziales Verhalten, einfach mehr Rechte bekommen, es bekommen die mehr Rechte, die sich in diesem gesellschaftlichen Kontext eines Bildungssystems vorbildlich verhalten. Mhm. Und auch Schwächere unterstützen. Also zum Beispiel, dass sie, auch wenn es nicht auf schulische Leistung ankommt, doch andere helfen bei der Strukturierung ihres Ordners im Tablet oder im iPad in dem Fall. Und helfen, nochmal die Englischvokabeln abzuhören und so weiter. Also solche Aufgaben gibt es auch. Aber die Rechte müssen natürlich auch entsprechend ansprechend sein. Also zum Beispiel als Sprinter darf man seinen Lernplatz im Gebäude ganz frei wählen und muss nicht irgendwo sitzen, sondern man kann einfach dahin gehen, wo es einem am besten gefällt in dem Moment. Und wenn jemand als Starter hier ankommt in der 5. Klasse und er mehrere Regelverstöße hat, dann wird er allerdings auch zum Neustarter. Das heißt, er muss nochmal neu starten und er wird ganz eng geführt. Oder im Extremfall, wenn es überhaupt sich nicht bewegt in diesem Einhalten von Regeln und das Beachten des Regelsystems oder den wertschätzenden Umgang untereinander, dann haben wir noch eine Lernoase, die wird von einer Sozialpädagogin betreut und da wird er ganz eng geführt, strukturiert wird da darauf hingearbeitet, dass es einen wertschätzenden Umgang geben kann, man sich nicht gleich beschimpfen muss und so weiter und so fort. Und dann ist er da mit einem Förderziel, vielleicht 3 oder 4 Wochen drinne. Und von da kommt er dann zurück in den normalen Unterricht, ins Lernbüro oder auf der Lernwelt, so heißt das bei uns. Ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt.
Ja, wunderbar. Also ich habe es super gut verstanden und es imponiert mir, muss ich sagen. Also so ein Konzept so von allen Seiten zu beleuchten und zu sagen, für jeden ist da was dabei. Jeder darf hier so starten und darf oder muss versuchen, sich nach diesem Startprogramm einfach in unser Konzept hier einzudenken. Und wenn nicht, kriegt er nochmal Hilfe. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schülerorientiert und ja, und stärkt sicherlich auch die Sozialkompetenz des einzelnen Schülers in ganz großem Maße. Also so empfinde ich es. Viel Arbeit.
Ja, sehr viel Arbeit und es ist ein sehr komplexes System. Das merkt man auch, wenn der Stundenplan gebaut wird oder die Unterrichtsverteilung gemacht wird. Das ist richtig, richtig viel Arbeit, also viel mehr Arbeit als im klassischen System. Aber wenn in diesem System 80 bis eigentlich sind es eher 90% der Schülerinnen und Schüler zurechtkommen und gut lernen können, dann ist das für uns einfach das auch wert.
Ja, ein großer Erfolg, also muss ich sagen. Ganz toll. Gut, dann komme ich jetzt zu einem Punkt, der mir also ganz besonders gefällt, wo aber natürlich ich auch viele Fragezeichen sehe. Ich habe es vorhin schon angedeutet, diese Lernleuchten sind ja bei Ihnen jetzt speziell ausgewählte Lehrerinnen und Lehrer, die so als Leuchttürme in der Schulentwicklung fungieren. Da leuchtet bei mir natürlich einiges auf als ehemalige Mitschulleiterin. Wie ist das denn mit der Akzeptanz der anderen Kollegen, die eben nicht zu diesem Klientel gehören?
Ja, wir sind jetzt am Ende des Jahrgangs 8, also am Ende des 4. Schuljahrs des Konzeptes. Und nächstes Jahr gehen wir in den Jahrgang 9 und dann bleibt nur noch im klassischen Konzept der Jahrgang 10 übrig. Das heißt, all die, die nicht in diesem neuen Konzept arbeiten möchten, die hätten in den letzten 5 Jahren oder 5,5 Jahren seit der Abstimmung, denn die Abstimmung war ja vor Einführung des Konzeptes und die Genehmigung, hätten sie eigentlich versuchen können, wegzukommen. Es sind jetzt noch 3 oder 4 da, die nicht so gerne in diesem Konzept arbeiten und vielleicht auch auf den... Also das Ende aufgrund des Alters erwarten, also das Ende ihres Arbeitslebens. Das ist natürlich eine ungünstige Konstellation. Alle anderen sind hier, weil sie es machen wollen. Mhm. Wir haben damals angefangen mit einer Arbeitsgruppe, individualisiertes Lernen. Und das Kürzel war dann natürlich Arbeitsgruppe, individualisiertes Lernen, gleich agil. Und diese Gruppe bestand aus 14 Leuten oder 15 Leuten inklusive der Schulleitung. Und es waren aus fast allen Lehrerzimmergruppen, die es so gibt, Vertreter dabei, um möglichst auch deren Interessen zu wahren und zu vertreten. Und daraus hat sich das Konzept entwickelt. Also diese nicht nur so ein Überbau, sondern wirklich ein konkretes Konzept und das dann zur Abstimmung stand. Und insofern konnten fast alle dort mitreden, direkt oder indirekt. Aber leider, man kriegt nie alle und jetzt sind noch ungefähr 3 Leute am Ende des Schuljahres übrig, die da nicht rein wollen. Und so eine richtige Lösung habe ich dafür auch nicht. Wenn jemand nicht weg will oder woanders hin will oder aber auch nicht das hier mittragen möchte, was geht, dann wird es halt zu Konflikten kommen. Das ist immer so. Und Konflikte gibt es im klassischen System und die gibt es natürlich bei uns genauso.
Mhm. Sehr schön. Ja, das war etwas, was ich mir dann auch überlegt habe. Selbst bei einfachen Dingen, die man an sein Kollegium heranführt, hat man ja auch immer nur einen Teil, die das mittragen. Und wenn es natürlich zu so einer großen Umstrukturierung kommt, fand ich das ganz, ganz spannend. Dankeschön. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig helfen, zum Beispiel bei dem Aufräumen von irgendwelchen Ordnern auf dem iPad. Ich habe natürlich auch den Punkt Digitalisierung, war immer mein Steckenpferd, als ich noch im Verband aktiv gearbeitet habe. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Arbeit am iPad tatsächlich auch mit einem Kern Ihres Schulprogramms. Wenn ich jetzt, ohne jetzt auch wieder irgendwie böse sein zu wollen, ist ja für viele Schulen das immer noch Wunschdenken, auch hier in Bayern. Da gibt es ja auch immer wieder neue Ideen, ob jetzt ja oder nein. Und auch die viele Kolleginnen und Kollegen haben sich da ja wirklich super auf den Weg gemacht, aber eben auch noch nicht, wie wir es eben hatten, alle. Was verbirgt sich denn Ihrer Meinung nach als absolutes Plus dahinter, Unterricht am iPad zu ermöglichen, gerade im Bezug auf Ihr Konzept?
Ja, also das liegt so ein bisschen auf der Hand, wenn individualisiert gearbeitet wird auf Seiten der Schülerschaft,
ja,
dann muss ich auch ein individuelles Setting anbieten. Und das kann ich darüber machen, dass ich ganz viel kopiere und stapelweise Kopien habe und jeden Nachmittag wieder neu am Kopierer stehe, um dann jedem Schüler aus dem Riesenstapel oder den vielen Stapeln das richtige Blatt rauszusuchen, wo er jetzt gerade ist. Wir müssen vielleicht nochmal darüber reden, dass manche Schüler in Mathe auf dem gleichen Niveau, auf dem Gymnasialniveau zum Beispiel, 2 Einheiten weiter sind als andere. Das ist dann vielleicht der in Mathematik der 1er-Schüler, der am Ende der 5. Klasse schon im Material des Jahrgangs 6 vielleicht arbeitet. Und der andere, das ist vielleicht der Gymnasialschüler, der kein Faible für Mathe hat. Und der ist dann 2 oder 3 Einheiten zurück am Ende des Schuljahres. Und das kann man nie 100%ig kompensieren, aber wir wollen natürlich eine gute Basis legen. Und dafür braucht es einfach in meinen Augen ein intelligentes Werkzeug. Und dieses Werkzeug ist erstmal grundsätzlich die Hardware. Das ist zum Beispiel bei uns ein iPad. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt ideologisch deswegen iPad genommen haben, weil wir Apple so toll finden oder so, sondern weil Apple eigentlich zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, die einzige Marke war, die garantierte, dass über mehrere Generationen von Geräten die Geräte kompatibel sind, dass wir sie leicht administrieren können über ein anderes Programm. Wenn die Schülerinnen und Schüler hier im Haus sind, können wir allen 600 Schülern oder 650 Schülern die gleiche App innerhalb weniger Minuten auf das iPad spielen. Und das war damals, als wir angefangen haben, bei keinem anderen Anbieter möglich. Und Sie wissen ja vielleicht selber, wie die Situation des IT-Supports sich darstellt. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen haben wir es selbst in die Hand genommen, um es auch selbst managen zu können. Genau. Und dieses Management-System, das haben wir für uns jetzt so adaptiert, dass wir das gut handeln können. Das nur dazu, warum wir iPads nehmen. Und auf diesem iPad kann man natürlich, und das kann man, ist aber ein browserbasiertes System, auf die Lernplattform gehen. Das ist die Lernplattform Scoobies, die wir nutzen. Und dort hinterlegen wir alle Materialien, 3 und meistens sogar 4-fach differenziert, für alle Schulformen vom Gymnasium über Realschule und Hauptschule bis zu den inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern, so dass die dann entsprechend ihre Materialien zugewiesen bekommen. Und dann entfällt dieser riesige Kopierpapierberg, wo ich dann auch suchen muss, was kriegt jetzt der Schüler X und was kriegt die Schüler Y. Es ist einfach eine Riesenhilfe und Unterstützung. Und gleichzeitig habe ich aber auch gleich ein Tool, was eine Kamera hat, was Notizfunktionen hat, wo ich alles Mögliche mitmachen kann, wenn ich zum Beispiel Präsentationen habe. Es ist gleich alles da. Und der Schüler hat es immer bei sich und kann es mit nach Hause nehmen. Und deswegen halte ich das für unserer Zeit ein absolut angemessenes Werkzeug, und ein stabiles WLAN gehört für mich sowieso dazu. Also das sind für mich die absoluten Pluspunkte und die Notwendigkeiten, die ein Schulsystem haben muss. Wenn ein iPad oder Tablet aber zu einem College-Block verkommt, ich meine grundsätzlich, nicht nur mal in einer Stunde, dann ist es sinnlos.
Da sprechen Sie mir aus der Seele. Das ist ganz klar. Also wenn auf dem iPad nichts weiter ist, als was vorher auf dem Arbeitsblatt war oder eine Kopie vom Arbeitsblatt, dann brauche ich es nicht. Das ist richtig. Aber so wie Sie es jetzt erklärt haben, trägt es ja wirklich zu der Individualisierung zu 100% bei. Aber auch da wieder, wie ich vorhin schon sagte, viel Arbeit für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Wenn es mal da ist, ist gut. Aber ansonsten denke ich, man muss ja den einzelnen Schüler immer wieder anschauen, was braucht er wirklich, wo braucht er nochmal Material. Also Hut ab, was da geleistet wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das gebe ich total gerne ans Kollegium weiter, an alle Beteiligten hier in der Schulgemeinde. Und viele von diesen Lehrkräften bei uns haben ja nicht nur den Job Lehrkraft, sondern die haben ja auch den Job IT-Support oder den Job Zeugniserstellung und so weiter und so fort. Also da gibt's ja zig Jobs. Und gerade in so einem System wie unserem ploppen ständig neue Jobs auf. Ja, und das ist super spannend.
Ja, klar. Wenn man auch offen bleibt für immer mehr Neuerungen, denke ich mir, oder wo können wir da nachbessern? Was könnte da vielleicht noch mehr helfen? Da muss man ja immer wieder neu denken und neu einsteigen. Also wirklich, aber ich denke, Ihre Kolleginnen und Kollegen brennen dafür. Das merke ich einfach so wie Sie auch. Und dann macht man es ja auch super gern. So ist es einfach.
Das stimmt. Also wir müssen natürlich auch immer darauf achten, dass wir an bestimmten Punkten auch mal sagen, so und jetzt an der Stelle ist es jetzt auch genug. Also irgendwann ist die Belastungsgrenze erreicht. Manchmal sieht man das an den Gesichtern. Manchmal sieht, merkt man aber auch, wenn jemand jetzt zweimal hintereinander 2, 3 Tage krank war, dann muss man auch mal sagen, hier kann ich dich da irgendwo unterstützen oder dir helfen. Jeder braucht da vielleicht auch eine andere Ansprache und das teilen wir uns auch in der Schulleitung auf. Aber bei uns wird ja dieses Material, was vielfach differenziert ist, auch selbst erstellt. Und es ist zum größten Teil oder zu, sagen wir mal, 50-60%, wir streben natürlich noch 100% an, urheberrechtsfrei. Und wir haben natürlich auch Lizenzen gekauft und so weiter und so fort für Deutschmaterial, Englischmaterial und so weiter. Aber nichtsdestotrotz muss erstmal daraus eine Einheit gestrickt werden. Und da gehen wir schon dahin, dass wir sagen, okay, wenn jetzt viel Zeit ist und viel Zeit beansprucht wird, dann stellen wir Lehrkräfte auch mal einen Tag frei, wenn sie das Material hochladen oder so, weil das am Stück passieren muss. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch eine andere Art von Rückgabe an jemanden, wenn man sagt, okay, du musst nicht noch deinen Unterricht machen und dann noch das Material hochladen, sondern nimm dir doch mal heute ganz genüsslich Zeit, bleib zu Hause, lad das von zu Hause hoch, trink dabei einen Kaffee oder so im besten Falle. Das ist alles viel, viel Arbeit. Wenn es einmal da ist, ist super. Dann läuft eine Qualitätsschleife im besten Falle drüber. Aber da sind wir noch nicht ganz, weil wir ja noch hochwachsen.
Ja,
und alles kann man nicht auf einmal.
Sehr wertschätzend, also muss ich sagen, und sehr auch auf das Kollegium achtend, Hut ab.
Ja, ich muss ja meine tollen Lehrkräfte erhalten, ne? Oder wir müssen das. Es ist immer ein Wir bei uns als
Schulleitungsteam. Ja, es ist ein Geben und Nehmen.
Ja.
Lehrkräfte und Pädagogen brauchen Stärke, Stabilität und Resilienz, um jeden Tag das Beste für andere geben zu können. Dabei wollen wir als BLNV unsere Mitglieder optimal unterstützen. Deshalb sind wir eine Kooperation mit der digitalen Gesundheitsplattform Nilo eingegangen, über die ihr umfangreiche Beratungs- und Coaching-Angebote für eure mentale Gesundheit bekommt. Unterstützt haben uns dabei der BLNV Wirtschaftsdienst und die Versicherungskammer Bayern. Alle Informationen dazu bekommt ihr unter www.blnv.de/nilo. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
Gut, dann hätte ich noch eine Frage zu den Lernbüros. Mit dem individuell gestalteten Arbeitsplatz, an dem ich mir am Montag meinen Wochenplan erstelle. Das ist ja auch etwas, was man sich so nicht so richtig vorstellen kann als jemand, der aus dem normalen Schulalltag kommt. Also ich habe schon so eine Idee, aber es wäre lieb, wenn Sie mir das ein bisschen erklären könnten.
Ja, also das Lernbüro oder die Lernbüros sind einfach Räume, die zwischen 330 und 430 Quadratmeter haben, in denen 120 Schreibtische stehen, ungefähr. Für jeden Schüler, jede Schülerin einen. Und den dürfen sie das ganze Jahr über behalten und auch gestalten, also Bildchen an die Zwischenwände kleben. Und also wir haben 2 Tische gegenüberstehen und dazwischen eine Zwischenwand, dürfen auch eine Lichterkette da dran hängen oder so. Bilder von Haustier, von Familie. Das wird vor allem in der 5 und 6 genutzt. In den höheren Klassen nimmt das da ein bisschen automatisch ab. Und dort ist in diesen Lernbüros Bibliotheksatmosphäre vorgeschrieben, dass sie also in Ruhe und still für sich hinarbeiten. Und dann gibt es noch die Lernwelt. Dort gehen sie hin, wenn sie Kooperationsaufgaben haben oder wenn sie was proben wollen, wenn sie Vokabeln sich abhören wollen, wenn sie Partneraufgaben haben und so weiter und so fort. Da dürfen die auch hingehen, wenn sie Durchstarter sind und einfach mal in einer anderen Arbeitsatmosphäre arbeiten möchten. Die Starter müssen fragen, die Durchstarter dürfen einfach da rausgehen. Und dann hängen sie an einer Magnetwand ihr Magneten um, damit jeder weiß, wo sie sind. Jetzt aber zu der Frage. Also das Grundgerüst eines Stundenplans hat jeder Schüler in der 5. Klasse ist in einigen Lerngruppen ein bisschen anders. Dann haben sie Religion, montags, fünfte, sechste. Die anderen Lerngruppen haben vielleicht Sport oder Kunst oder sowas. Aber das Grundgerüst steht. So. Dann haben die Schülerinnen und Schüler individuell einen Coaching-Termin. Der eine hat montags um 9, die andere hat dienstags um 10 und so weiter. Und dann haben sie noch die Möglichkeit, in den einzelnen Fächern Deutsch, Mathe, Englisch oder in der zweiten Fremdsprache, Französisch, Spanisch, Inputs zu besuchen. Diese Inputs sind abgebildet in einer Input-App. Die haben wir selber entwickelt oder ein Lehrer hat die bei uns entwickelt. Und in diesen Inputs, das ist praktisch so wie so ein Buchungssystem, da steht dann drinne Märchen 1, geeignet für Regel- und Expertenstandard. Das würde übersetzt, heißt das für Gymnasialschüler und Realschüler. Und dann geht man da hin, kann sich erst einbuchen und geht man hin und dann bekommt man eine maximal 20-minütige Einführung in das Thema Märchen oder man bekommt etwas spezialisierter, wie ist der Hauptteil eines Märchens aufgebaut oder wo gibt es überhaupt einen Hauptteil in einem Märchen oder man schreibt zusammen einen Anfang von einem Märchen. Also diese Themen variieren. Es gibt mehrere Lehrer, zum Beispiel im Fach Deutsch, die dann Inputs in dem Jahrgang 5 anbieten und der eine macht halt Märchen, Aufbau und grammatische Grundstrukturen und der andere macht Inhalt, spannend erzählt und so weiter. Und das können die auch mehrere Wochen hintereinander anbieten. Das kommt immer darauf an, wie groß das Interesse ist. Aber die Lehrer können auch Schüler einbuchen. Wenn sie das Gefühl haben, der drückt sich, der will nicht, den buche ich ein, dann muss der Schüler kommen. Und deswegen ist es total unterschiedlich, wie der Stundenplan am Ende des Tages oder am Ende der Woche für die einzelnen Schüler gelaufen ist. Und deswegen, weil Input-Angebote auch wöchentlich wechseln können, sind sie spätestens Montagmorgens, eigentlich schon Freitagsnachmittags von den Lehrern eingestellt, damit die Schüler bis am Montagmorgen wählen können, wo gehe ich diese Woche in den Input. Und sie müssen in Deutsch, Mathe, Englisch jeweils in einen Input gehen, können aber in mehr Inputs gehen, wenn ihnen das hilft oder wenn sie noch was nicht verstanden haben.
Spannend.
Man muss es sich angucken eigentlich, um es nochmal
zu verstehen.
Vertieft verstehen zu können, genau. Wir haben ja auch Projekttage, weiß nicht, ob Sie da noch fragen wollten, aber in den Projekttagen ist auch so, 6 Stunden am Stück haben Sie so Projekte und in einem Fach, zum Beispiel Geografie, und dann wird es auch in diesem Projekttag, gibt es auch Inputs. Da gibt es zum Beispiel den Input zum Küstenschutz und dann gehen die von den 30 Schülern, die da in diesem Projekttag Geografie sind, manchmal auch 45, dann können die, die wollen, zu diesem Input gehen, der dann ungefähr eine Viertelstunde dauert. Und dann gehen sie wieder zurück zum Projekttag und arbeiten weiter an ihrem Projekt, was natürlich auch mit dem Thema Küstenschutz zu tun hat. Ja.
Ja, das wäre tatsächlich eines meiner nächsten Fragen gewesen, was ich mir unter diesen Projekttagen vorzustellen habe. Aber die finden wie oft statt? Das wäre vielleicht noch interessant.
Die Projekttage finden in den Jahrgängen 5 bis 7 jeweils wöchentlich statt, immer 6 oder 5 Stunden. Die werden in jedem Jahrgang aus anderen 3 Fächern gespeist. Und es ist dann so, dass zum Beispiel im Jahrgang 5 Geografie, Biologie und Kunst diesen Projekttag bilden. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler 4 Wochen A6 Stunden Geografie oder Biologie oder Kunst. Und nach 4 Wochen, in der 5. Woche, wechseln sie dann in ein anderes Fach. Und dann kann man natürlich in Erdkunde wirklich ein Projekt machen, wo es um vertieftes Verständnis geht. Auch beispielhaftes Lernen ist das natürlich und auch natürlich haptisches Lernen, weil wir natürlich damit den Gedanken haben, dass sie rausgehen können, ohne dass jetzt jemand sagt, ach, ich wollte doch noch einen Vokabeltest schreiben, jetzt gehst du schon wieder mit deiner Klasse weg. Und es einfacher ist, dann auch mal, wir sind 20 Kilometer weg von Kassel zum Beispiel, nach Kassel zu fahren, weil man in ein Museum will oder zu Fuß mal hier auf die Burg vor Ort laufen möchte. Und das ist super einfach dann zu organisieren, um dann einen fachlichen Aspekt dort vor Ort zu untersuchen zum Beispiel. Einfach Zeit zu haben, so ein Projekt zu machen. Und dann bekommen Sie nach den 4 Wochen eine Teilnote sozusagen. Und dann gehen Sie 4 Wochen zu Kunst, dann gehen Sie 4 Wochen zu Biologie und dann gehen Sie wieder zurück zur Geografie, wo das nächste Projekt auf Sie wartet. Und so bekommen wir auch den Stoff des ganzen Schuljahres gut unter. Und aus meiner Wahrnehmung oder der Wahrnehmung unserer Lehrerinnen und Lehrer am Projekttag sogar effektiver.
Ja, dieses Dranbleiben, denke ich mir, hat ja wesentlich besseren Behaltungseffekt auch, als wenn ich einmal die Woche eine Stunde oder 45 Minuten über das Thema spreche. Also auf alle Fälle, super. Ja, dann tauchen noch die Workshops auf. Was?
Ja, das sind Werkstätten, Entschuldigung. Ja.
Aha, okay.
Eigentlich Werkstätten, das ist noch eher so der klassischste Unterricht, den wir haben. Der Grundgedanke dabei ist, dass es eher handlungsorientierter wird, noch schülerorientierter, und das sind klassische Doppelstunden. Und in diesen Doppelstunden werden dann in den verschiedenen Fächern, in dem Fall Sport dann oder Religion oder Musik, relativ klassisch noch Unterrichtsinhalte vermittelt. Aber das sind auch Dinge, an die wir dann rangehen, wenn wir glauben, dass das ja für uns den Fokus bekommt für uns einfach. Aber grundsätzlich verändert sich auch dieser Unterricht einfach dadurch, dass die Lehrer auch in diesen anderen Settings drin sind. Und die organisieren jetzt auch schon für sich so, obwohl es nur 90 Minuten sind, so eine irgendwie eine Arbeitsphase plus dann geben Sie die Möglichkeit eines Inputs auch zu einem Thema. Und das ist deswegen möglich, weil wir in der Regel 2 oder 3 Lerngruppen dann zusammennehmen in so einer Werkstatt, aber auch mit 2 Lehrern. Und dann ist es natürlich so, dass wenn man Gewinn bringt, auf das Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler zurückgreifen kann, was sie sonst so in anderen Settings an den Tag legen, damit super im Team-Teaching arbeiten kann, was auch die einzelne Lehrkraft entlastet. Und noch ein Vorteil: wenn die Lehrkraft oder eine von beiden krank ist, dann ist es für die Schüler trotzdem klar, was sie machen müssen. Mhm. Und das ist auch in den Lernbüros immer klar. Sie haben für das Programm fürs ganze Jahr, und dass jemand nichts zu tun hat, gibt es eigentlich nicht.
Mhm. Diese Eigenverantwortung tritt da ganz stark hervor. Ja. Und das ist das, was unsere Gesellschaft braucht, sage ich einfach mal schon, ohne damit jetzt ein Schlusswort sprechen zu wollen. Nein, überhaupt nicht. Ganz kurz vielleicht noch, was habe ich denn unter dem klassenübergreifenden Lernen zu verstehen? Also ich weiß schon, was das ist, aber wie sieht das bei Ihnen in der Praxis aus?
Ja, also diese Klassen oder bei uns Lerngruppen, die haben nur noch wenige Stunden, wo sie nur als 15er-Gruppe zusammen sind. Sonst könnte man uns auch den Vorwurf machen, es gibt keine Gruppendynamik mehr, denn 15 Leute und Gruppendynamik ist so hart an der Grenze. Sondern wir versuchen immer wieder Settings zu schaffen, wo 2 Lerngruppen, aber auch mit 2 Lehrern vielleicht zusammen sind oder auch mal nur mit 1 Lehrer oder 3 Lerngruppen mit 2 Lehrern, sodass diese Lerngruppen untereinander immer wieder in Interaktion treten. Das ist einmal dieses klassenübergreifende Lernen, und es werden ganz selbstverständlich Projektgruppen gebildet oder Gruppen gebildet beim Arbeiten, auch an den Projekttagen vornehmlich, die über diese Lerngruppenzugehörigkeit hinausgeht. Also wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt im Jahrgang 8 ein neues Fach eingerichtet, das heißt ästhetische Bildung. Dort können die Schüler sich einwählen in Theater, Musik, Maskenbildnerei, also Kosmetik, Technik und Kulisse zum Beispiel. Und also Kulisse im Sinne von Holzbau oder irgendwie künstlerisch tätig werden. Und da ist es dann egal, welcher Lerngruppe man angehört, sondern das geht nach Neigung. Und dann finden sich natürlich die 2 besten Freunde wieder, die wollen zusammen irgendwas machen. Aber ich habe in der einen meiner, die ich selbst unterrichte, in der Kulissengruppe, ich glaube 7 von den 8 Lerngruppen sind da vertreten oder 6 von den 7. Genau. Und das ist damit gemeint. Und am Projekttag sieht man das auch sehr deutlich.
Ja, ja, also so Auflösung der Lerngruppe macht sicherlich sehr viel Sinn. Ja, also ich habe mich ja versucht, wirklich gut reinzudenken in Ihr Konzept, und für mich ist klar, dass Sie früh für sich vermerkt haben, dass Schulentwicklung von oben diktiert keinen Sinn macht, das haben Sie vorhin auch schon mal gesagt, sondern dass das von unten wachsen muss und man Menschen mitnehmen muss. Nun gehört zur Schule ja noch ein bisschen mehr als nur die Schulleitung und die Lehrer. Meine Frage wäre, wie war denn die Akzeptanz aus dem Umfeld der Eltern, Schulamt und was immer da so dranhängt? Sind Sie da ziemlich schnell auf offene Ohren gestoßen oder war da viel Skepsis und Sie mussten viel Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, also es ist schwierig zu beschreiben, aber grundsätzlich ist so, diese Arbeitsgruppe Agil, die dieses Konzept erstellt hat, hat das dann zur Abstimmung gegeben und wir hatten ein Votum aus dem Kollegium, die dafür sind, von ungefähr 78%, was in schulischer Angelegenheit, finde ich, sehr viel ist. Und das war zu einer Zeit, als Corona, oder es war schon in Corona, also während der Pandemie haben wir das dann abgestimmt. Dann haben wir es in allen Gremien abgestimmt. Und dann kommt ja diese Phase, wo sich potenzielle Grundschülerinnen oder die Eltern natürlich anmelden für die weiterführenden Schulen. Und da haben wir dann gesagt, wir haben ganz viele Videokonferenzen gemacht und haben dort das Konzept vorgestellt. Das planen wir. Konnten ja nicht auf keine Erfahrung zurückgreifen, sondern wir haben immer gesagt, das planen wir und das versuchen wir Ihnen anzubieten. Wir wissen aber nicht, ob es funktioniert. Und da waren wir auch sehr transparent und ich glaube, einmal dass man uns abgespürt hat, dass wir etwas verändern wollen in diesem System und zwar grundsätzlich etwas verändern wollen und gleichzeitig aber auch die Ehrlichkeit, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Wir wollen aber das möglichst transparent machen. Wir wollen Sie mit ins Boot holen, liebe Eltern, dass Sie sich bei uns engagieren können, mitentwickeln können und so weiter. Ich glaube, das war schon sehr entscheidend, was die Eltern angeht am Anfang. Und gleichzeitig haben wir natürlich, nachdem wir unser Konzept durch alle Gremien abstimmen lassen, die Schulkonferenz ist in Hessen ja das höchste Gremium. Da sitzen ja Eltern, Schüler und Lehrer und der Schulleiter drinne. Dann sind wir zum Schulamt gegangen und haben gesagt, pass auf, liebes Schulamt, wir wollen jetzt unser Konzept umsetzen. Und dann war natürlich die Frage, auf welcher Basis denn? Und dann habe ich gesagt, ja, dann werden wir pädagogisch selbstständige Schule. Das ist die Möglichkeit für uns, rechtskonform ein Konzept, das eingereicht und dann auch hoffentlich genehmigt wird, umzusetzen. Dies hat dann funktioniert. Wir haben das umgesetzt ohne weitere Auflagen. Und das war für die Jahrgänge 5 bis 7 und haben dann, als der erste Jahrgang am Anfang der 7 war, dann das zweite Konzept für die 8 bis 10 eingereicht als Erweiterungsantrag, als pädagogisch selbstständige Schule. Und das ist auch genehmigt worden mit 2, 3 kleinen Auflagen. Und so dürfen wir es jetzt bis zum Ende der 10 machen. Und vorher hat dann noch der Schulträger zugestimmt im Sinne von, ja, okay, wir sind bereit, das mitzutragen, aber daraus ergeben sich kein Anrecht auf Baumaßnahmen oder sonstigen finanziellen Vorteilen gegenüber anderen Schulen. Und so sind wir auf relativ offene Ohren gestoßen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir von Anfang an sehr viel Werbung gemacht haben, sehr klar waren mit unseren Dingen, sehr offensiv auch an den Schulträger rangegangen sind und gesagt haben, wir brauchen trotz alledem ein paar Baumaßnahmen, um die Lernbüros zu verwirklichen und so weiter und so fort. Und da sind wir auf wirklich offene Ohren gestoßen, sehr konstruktiven Menschen, die gesagt haben, ja, ich sehe an meinen Kindern, dass sich in der Bildungslandschaft etwas bewegen muss. Oder ich würde es mir auch für meine Kinder wünschen und so weiter. Und das war wirklich total interessant, wer dann plötzlich gesagt hat, ja, ich finde das cool, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Stolperstein gibt, den ihr noch nicht gesehen habt. Das war jetzt ganz kurz nur, was in den ersten 2 Jahren so richtig hier abgelaufen ist.
Aber ich finde es super gut, dass ihr da so offen rangegangen seid und mit offenen Karten gespielt habt, sagen wir mal, und Eltern gemerkt haben, wenn wir irgendwas verändern wollen, auch für unsere Kinder, dann sind wir da richtig. Womit ich fast beim Schluss bin, aber was natürlich von jemandem, der von Lehrerverbandsseite her fragt, ganz interessant wäre, meinen Sie, dass das Konzept auch zum Beispiel in anderen Schularten umzusetzen ist. Also nicht nur an Gesamtschulen, sondern zum Beispiel auch an der Grundschule.
Ja, bin ich von überzeugt. Ich bin davon überzeugt, es muss ja nicht genauso sein, sondern es muss natürlich vielleicht in einem anderen Setting sein, weil Grundschüler noch was anderes brauchen als Schüler weiterführender Schulen. Aber zum Beispiel die, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, die Siebengebirgsschule in Bonn, das ist ja eine Förderschule, also die haben den Hauptpreis gewonnen. Die machen es relativ ähnlich und das ist eine Förderschule. Und wenn man das machen will, wenn man das Kollegium hat, wenn man Eltern hat, die da mitgehen, Schulträger hat, die mitgehen, ich glaube, dann ist ganz viel möglich. Und es geht nicht immer nur darum zu sagen, wir brauchen mehr Ressourcen. Ja, mehr Ressourcen sind immer wünschenswert, sondern wir müssen es anders verteilen. Und wir müssen auch mal über diese Arbeitszeit von Lehrkräften reden, und zwar offen. Das kann nicht sein, dass jemand danach bezahlt wird, wie viel Unterrichtsstunden er macht oder wie viel Prozent von irgendwelchen festgelegten Unterrichtsstunden er macht, sondern Lehrer sein ist heute ein ganz anderes Geschäft als damals, als diese Pflichtstundenverordnung, so heißt sie in Hessen, erstellt wurde. Das ist, glaube ich, nicht mehr angemessen in unserer heutigen gesellschaftlichen Entwicklung und dieser Zeit angemessen gegenüber. Und deswegen müssen wir einfach darüber reden, wie Lehrerarbeitszeit anders gestaltet werden kann, wie es anders gemessen wird. Ich meine nicht mit einer Stichkarte oder so, sondern man muss einfach auch mal die Karten auf den Tisch legen und sagen, ein Lehrer hat ganz viele Erziehungsaufgaben. In der Grundschule fängt das an mit Schuhbinden und was ist eine Zahnbürste? Bevor man überhaupt erstmal dazu kommt, einen Stift in die Hand zu nehmen und den Namen zu schreiben, um mal das ein bisschen zuzuspitzen. Und ich muss auch sagen, wir haben ganz viele administrative Aufgaben. Ich muss ganz viel dokumentieren als Lehrkraft. Ich muss vielleicht einen Förderplan schreiben. Ich muss zu Förderplangesprächen gehen. Ich muss mich ständig austauschen mit der Assistenzkraft meines Schülers und so weiter und so fort. Und dem wird überhaupt nicht Rechnung getragen in dieser Berechnung der Lehrerarbeitszeit. Es geht nicht nur um Material erstellen, es geht nicht nur um Korrekturen und es geht nicht nur um Unterricht. Und da muss man meiner Meinung nach in der Politik einfach mal ehrlicher sein. Naja, also das wäre so mein großer Wunsch und meine Vision. Und ich glaube, dann kann es in jeder Schule umgesetzt werden. Und irgendwo muss man mal anfangen. Wenn wir warten, dass von oben irgendwie geöffnet wird, diese Blase geöffnet wird und man sagt, probiert euch mal aus in diesem Bildungssystem, kommt mal raus aus den verkrusteten Strukturen von 300 Jahre Preußen, dann da warten wir noch, wenn ich schon lange in Rente bin. Und deswegen haben wir für uns damals gesagt, und das war schon 2000 und ich glaube 19 oder 18, weiß ich jetzt nicht mehr, da haben wir uns als Schulleitung gesagt, wollen wir die nächsten 20, 30 Jahre noch weiter so unterrichten oder wollen wir jetzt anfangen, Schule zu verändern? Und da hat uns, und das muss man ganz ehrlich sagen, Corona in die Karten gespielt, weil da keiner so richtig genau hingeschaut hat. Alle waren froh, dass es funktionierte. Alle haben Geld reingepumpt, um Digitalisierung voranzutreiben. Und das hat uns, und auch, es war Geld da für Baumaßnahmen, weil vieles ja eingestampft worden ist und so. Und ja, das hat uns ein bisschen geholfen. Wirklich geholfen auch. Auch wenn es nicht so beabsichtigt war. Aber man muss auch einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Das Beste draus machen. Und das ist Ihnen geglückt. Herr Hesel, das war ein wunderbares Schlussstatement. Also das hätte ich gar nicht so hinterfragen können. Wirklich ganz, ganz toll hat die Sache abgerundet. Auch im Sinne, den Blick auf die Lehrkräfte, wenn was verändert werden muss, dass man auch auf sie achten muss. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Interview, für die viele Information und wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin so viel Mut, weiterzumachen, neue Ideen einzubringen und das Vertrauen in alle Ihnen anvertrauten Schülerinnen und auch Kollegen nicht zu verlieren. Herzlichen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie so viel Interesse an uns gezeigt haben. Und es ist ja schade, dass Sie sagen müssen, Und ich freue mich, dass Sie das alles gesagt haben, aber es ist ja schade, dass Sie sagen müssen, dass wir Mut haben müssen. Letztendlich sollte es selbstverständlich sein, dass wir Schule entwickeln können, weil es um die Schüler geht. Und wir brauchen in der Zukunft Kompetenzen, von denen wir vielleicht noch keine Ahnung haben, aber wir brauchen auf jeden Fall persönliche Kompetenzen. Wir wissen nicht, wie KI sich weiterentwickelt und was das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat, aber dass wir als Persönlichkeit stabil sein müssen, resilient sein müssen, Konflikte aushalten müssen, diese Flut von Informationen aushalten müssen, kritikfähig sein müssen und auch kritische Kompetenzen an den Tag legen, was ist echt, was ist falsch. Ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang. Und vielen, vielen Dank, dass ich das hier sagen durfte. Und ich lade Sie ganz herzlich einmal vorbeizukommen, wenn Sie es mal in real life sehen möchten. Da dürfen
sehr, sehr
Sie gerne mal kommen.
Sehr, sehr gern.
Das war unsere heutige Folge. Ausgezeichnet, wo Visionen den Schulalltag gestalten. Der Deutsche Schulpreis. Ausgewählte Schulen stellen sich vor. Vielen Dank an die Dr. Georg-August-Zinn-Schule in Grunensberg für die spannenden Einblicke. In den nächsten Folgen geht es weiter. Einschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.